Besser trainieren,
schmerzfrei bewegen,
aktiver leben. Gesundheit und Athletics bei Gettix
mit smarten Fitnesskonzepten zur eigenen Bestleistung.
Von Physio bis Profisport. Wir sind das innovative Gesundheitszentrum mit Bewegungslabor. Gettix, ein Tick besser, jeden Tag.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gettix Podcast. Mein Name ist Thorsten Slegers und an meiner Seite ist wie schon in der ersten Folge Wiebke Schandelle, die Gründerin vom Gettix. Hallo liebe Wiebke.
Hallo Thorsten.
Und wir haben uns einen Gast eingeladen in diese Folge, nämlich Julia Kochmann, Ärztin von der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Liebe Julia, sehr schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Bevor wir jetzt gleich so in medias res gehen bei diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema, das in vielen Teilen der Gesellschaft noch ein bisschen tabu belastet ist, wenn es um die Onkologie oder um onkologische Therapien geht. Sag doch gerade mal ein paar Worte zu dir, Julia. Wie sieht dein Arbeitsbereich genau aus?
Ich bin Julia Kuchmann, ich bin von der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Ich leite da aktuell den Fachbereich der Prävention, bin vom Haus aus Ärztin, habe eine Fortbildung zur Präventivmedizinerin gemacht und unser Fachbereich Prävention arbeitet eigentlich überwiegend projektbasiert. Wir haben ganz viele unterschiedliche Präventionsprojekte, fangen in den Kitas mit Sonnenschutz an, gehen in die Schulen, haben Schwerpunkt auf dem Thema HPV und HPV-Impfung, sind auch in den Unternehmen immer mit Aufklärung beschäftigt, auch zum Thema Früherkennung von Krebserkrankungen und haben da so einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß an Dingen, die wir machen, beschäftigen wir uns aber ganz intensiv auch mit dem Thema Bewegung, haben ein ganz tolles Projekt Kilometer gegen Krebs, was immer von April bis September läuft, wo man mit uns laufen kann für den guten Zweck. Und das ist so mein Fachbereich, genau. Und ich glaube, ich bringe so aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen mittlerweile Erfahrungen mit, habe ganz klassisch angefangen, nach meinem Medizinstudium als Ärztin zu arbeiten in unterschiedlichen Fachbereichen und bin jetzt so bei der Prävention hängen geblieben. Das ist tatsächlich das, wofür ich so jeden Tag brenne.
Dann freuen wir uns sehr, dass du in dieser Folge dabei bist. Die Wiebke hatte auch schon zum Auftakt dieser Podcast-Staffel eben schon mal das angekündigt, dass wir genau darüber sprechen möchten, denn die onkologische Trainingstherapie ist ja hier im Gesundheitszentrum Gettix eben auch sehr fest verankert, fester Bestandteil, ganz, ganz großes Augenmerk gibt es darauf. Was bedeutet denn die onkologische Trainingstherapie und warum ist Bewegung bei Krebs mehr als ein bisschen Sport?
Für uns ist es tatsächlich ein fester Bestandteil, weil wir eine große Zielgruppe an Menschen haben, die mit Lebensängsten zu tun haben, die mit Zukunftsängsten zu tun haben, die mit Operationen und Nachwirkungen zu tun haben, die mit chemotherapeutischen, immuntherapeutischen, bestrahlungstechnischen Behandlungen zu tun haben, die durchaus lebensbeeinflussend sind. Und an der Stelle tatsächlich Bewegung ein ganz wesentliches Element ist, um mit Nebenwirkungen eventuell besser umgehen zu können, um sich Routinen für den Alltag zu schaffen, um diesen überhaupt konstant zu bestehen. Denn wenn wir Patienten mit Fatigue und ähnlichen Dingen haben, dann ist das eben nicht einfach nur ein Leersein von schlaf doch mal ein bisschen mehr und du bist wieder fit, sondern das ist eine lebensbegleitende Erkrankung, die mit absoluten Erschöpfungszuständen des Körpers zu tun hat, die nicht einfach durch geh mal ein bisschen früher schlafen, wieder in den Griff zu kriegen sind, sondern immer mit Belastungssteuerung zu tun haben. Und diese Belastungssteuerung neu kennenzulernen, ist ein großes Thema, das wir hier eben begleiten und sind in Düsseldorf der einzig zertifizierte Partner, der genau diese Trainingsbegleitung eben macht, möglichst früh in der Erkrankung anzusetzen und die Patienten durch die Behandlung und durch die Erkrankung mit Bewegung angepasst an die Blutbilder, angepasst an den Chemoalltag und ähnliches führen zu können.
Das ist ja auch eine riesen mentale Belastung, eben nicht nur für die betroffenen Patientinnen und Patienten, natürlich auch für die Angehörigen, ob es Eltern, Geschwister, Großeltern sind. Welche körperlichen Veränderungen erleben denn die Betroffenen typischerweise während oder nach einer Krebstherapie?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich glaube, dass es natürlich damit zusammenhängt, was für einen Krebs habe ich, wie früh ist erkannt worden, was steht für eine Therapie an, bin ich operiert worden, habe ich lange Chemophasen hinter mir, wie geht mein Körper mit diesen Themen um und natürlich auch so ein Stück weit, welche Vorerfahrung mit Bewegung habe ich schon. Wenn das gänzlich fehlt und man kommt natürlich in einer Phase der absoluten Erschöpfung, in dem der Körper kaum zu überleben weiß für den nächsten Tag, dann kommt jemand von außen, der sagt, so jetzt machen wir Bewegung, dann ist das das, was man gerade nicht hören möchte. Aber genau das ist dann eben unser Ansatz, zu schauen, wo holen wir dich? Bewegungslabor, aktuelle Blutbilder, enge Kommunikation mit den behandelnden Onkologen, ganz, ganz wichtig an der Stelle, um zu schauen, wo stehst du gerade und dein Körper? Wie verändert er sich? Und zwar täglich, jedes Mal, wenn du bei uns auftauchst, ein neues Status quo zu besetzen, um dann eben zu gucken, was kann dein Körper heute leisten? Und dann sind es manchmal ganz, ganz kleine Schritte, die dann wirklich bedeuten, wir gehen ein paar Minuten spazieren und wir machen vielleicht in der Diagnostik nur einen Sit-to-Stand-Test und stehen 5-mal auf und setzen uns wieder hin. Und vielleicht schaffen wir in 3 Wochen 10-mal.
Julia, du nickst sehr zustimmend gerade. Wir haben uns, bevor ich hier auf das Record-Knöpfchen in der Podcast-Folge gedrückt habe, schon mal kurz unterhalten. Du hast auch gesagt, es ist so, so wichtig, dass es das Getex hier gibt in Düsseldorf, auch mit diesem Ansatz. Es ist ja auch so bei einer Therapie, beispielsweise bei einer Chemotherapie oder davor, dass ja Patientinnen und Patienten ganz oft auch schon genau im Krankenbett teilweise vorbereitet werden. Das heißt, einfach mal die Beine zu heben, den Rücken durchzustrecken, also so ein bisschen an dieser Mobilisation zu arbeiten, auch im Vorfeld, im Nachhinein. Jetzt ist ja dieser Ansatz hier schon so, dass man ganz gezielt auch schaut, welche körperlichen Herausforderungen schafft derjenige oder diejenige. Du sagst, das ist schon auch für dich als Ärztin, dieses Konzept zu sehen, schon was absolut, ja, wo es eigentlich mehr von geben müsste.
Auf jeden Fall, davon müsste es definitiv mehr geben. Und ich glaube, also die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist, dass Patienten, die diese Diagnose ganz frisch bekommen, sich ja dann auch erstmal mit ihrem Körper beschäftigen und denken, okay, da ist jetzt was, das funktioniert irgendwie nicht so wie vorher, irgendwas ist da schiefgelaufen in mir. Und man verliert so ein bisschen auch dieses Vertrauen in diese körperliche Integrität, die man ja eigentlich bis zum Tag X irgendwie gehabt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der auch so in dieses Thema reinspielt. Was kann ich eigentlich an dem Tag schaffen oder was kann ich nach der Therapie schaffen oder in der Therapie schaffen? Und ich würde tatsächlich noch sogar ein bisschen vor das Krankenbett gehen, denn zwischen Diagnosestellung und Therapie liegen in den wenigsten Fällen, also in einigen schon, aber nicht wenige Stunden, sondern da liegt immer noch eine Zeit dazwischen, es wird ja was geplant und so weiter und so fort. Und auch da fällt es den Menschen dann, also aus meiner Erfahrung heraus, irgendwie schwer, in der Bewegung zu bleiben. Auch Menschen, die sich vorher schon bewegt haben, sind auf einmal wie so, okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt ist irgendwas schiefgelaufen mit mir und jetzt muss ich erstmal gucken. Das heißt, also ich würde viel früher anfangen hinzuschauen, was Bewegung eigentlich bewirken kann, auch schon vor einer Therapie, während einer Therapie, nach einer Therapie und eigentlich so, wie du es gesagt hast, wirklich von Tag zu gucken, okay, was kann ich denn am Tag X jetzt gerade für mich tun und was traue ich mir zu und was traue ich meinem Körper zu und was verändert sich und da genau aktiv hinzuschauen. Ich glaube, das, was man nicht machen sollte, ist eigentlich dieses Stehenbleiben.
Diese Schockstarre.
Genau.
Wahrscheinlich, ne, die dann ganz viele Menschen erstmal lähmt.
Die aber total nachvollziehbar ist. Also ich glaube, würde ich jetzt keinen kennen, der sagt, ja, nö, dann war das so und dann bin ich 2 Stunden später bin ich joggen gegangen. So. Sondern das macht ja was mit einem. Und ich glaube aber, da bewusst hinzuschauen und sich halt irgendwie Begleitung zu holen und Beratung zu holen, was es denn für Möglichkeiten gibt, Lebensqualität dann und ein Stück Alltag auch zu erhalten. Und das ist so, finde ich, aus der Sicht gesprochen mit jemandem, der vielleicht auch schon sich bewegt hat im Vorfeld. Menschen, die sich jetzt im Vorfeld noch nicht so viel sportlich betätigt haben, die müssen vielleicht erstmal herangeführt werden, dass das eine Option ist. Da müssen wir, glaube ich, noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Also ich glaube, das ist so der Hauptfokus, erstmal zu erzählen, ja, Bewegung ist eine Option, auch wenn man krank ist.
Ja, da hilft sicherlich ganz oft, wenn wir deutlich mehr Unterstützung noch aus medizinischer Sicht haben, also Ärzte, die wirklich aktiv Bewegung auch empfehlen an der Stelle, frühzeitig darauf hinwirken. Das ist etwas, an dem wir intensiv arbeiten in unserem Ärztenetzwerk auch. Und natürlich tatsächlich das Thema Familien und Angehörige mitzunehmen. Denn das eigene Verständnis für, ich kann damit Nebenwirkungen reduzieren, ich kann Folgeerkrankungen und Verschlechterungen eventuell aufhalten, indem ich meinen Körper frühzeitig kräftige und auf das, was kommt, eventuell vorbereite. Das ist ja der wesentliche Faktor. Und da multifaktorell mal einmal rumzuschauen und zu sagen, wer kann mich denn da überall schieben und schubsen und mich immer wieder auffordern, das jeden Tag aufs Neue für mich zu tun und zu entdecken. Mhm.
Ja. Ich finde das so, also das spielt ja bei uns in den Krebsberatungsstellen auch gerne eine Rolle. Wir haben ja nicht nur den Fachbereich Prävention bei uns in der Krebsgesellschaft NRW, sondern wir haben verschiedene Beratungsstellen in ganz NRW, die zu psychosozialen Themen beraten. Und ich finde, das ist immer wie so ein kleiner Kompass. Also Menschen kommen natürlich irgendwie auch mit ihren Angehörigen oder auch nur die Angehörige kommen dahin, um sich beraten zu lassen, was denn jetzt so ansteht eigentlich. Also das ist ja ganz häufig, dass man am Anfang so orientierungslos ist und irgendwie gar nicht weiß, was geht, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, dann sind Menschen, die sich damit auskennen und einem auch so mal, vielleicht mal da hinschauen und mal da hinschauen und so ein bisschen Orientierung bieten, ganz, ganz wertvoll. Zusätzlich zu diesem Ärztenetzwerk, was natürlich in dem Moment oft der erste Ansprechpartner ist.
Ja, darum ist es extrem wichtig, dass wir dieses Thema wirklich auch intensiv besprechen hier im Podcast, denn ihr sagt ja beides, es ist oft so ein Tabuthema, man mag nicht drüber sprechen und das Gegenteil wäre eigentlich genau das Richtige. Es kostet Überwindung, das ist ganz klar. Ich glaube für die Betroffenen genauso, für die Angehörigen, die ja in gewisser Weise auch diese Schockstarre haben, aber ich glaube auch so das Mentale nach vorne schauen und denken, ja, das ist jetzt eben eine schlimme Geschichte, aber ich will das schaffen. Ich glaube, da spielt einfach dieses Mindset auch eine wichtige Rolle. Weiß aber auch aus der eigenen Erfahrung aus dem Umfeld, dass es eine Zeit lang braucht, bevor man überhaupt so ein Mindset entwickelt hat. Und da sind Familie, da sind Freunde extrem wichtig. Da ist vielleicht der Partner oder die beste Freundin mal wichtig, die sagt, pass auf, du gehst jetzt in eine Therapie, da steht beispielsweise eine Chemo an. Jetzt gucken wir mal ganz gezielt ernährungsmäßig. Kannst du dich super vorbereiten, damit du schon gestärkter irgendwie in diese Therapie gehst, damit du widerstandsfähiger bist? Ne? Da gibt's ja viele Möglichkeiten und ich glaube, wenn man so dieses gesamte Mal betrachtet, dann kann man da, weil du von dieser Prävention sprichst, schon eine Menge leisten. Aber Fakt ist, ganz viele Betroffene, die eine Diagnose bekommen, die erleben erstmal diesen Kraftverlust, diese Erschöpfung und diese Unsicherheit. Was begegnet euch beiden da in der Praxis besonders häufig?
In erster Linie tatsächlich die Angst vor dem eigenen Körper. Also was kann er noch leisten und wird er jemals wieder in der Lage sein, das zu leisten, was ich vorher hatte? Und das sind auch oftmals in unseren Erstberatungen, wenn wir onkologische Patienten hier haben, die ersten Fragen, die kommen tatsächlich. So, um Himmels Willen, muss ich hier ein großes Fitnesstraining absolvieren? Nein, musst du nicht. Ich habe aktuell jetzt seit 5 Monaten eine Patientin hier, die sagt, ich bin mein Leben lang Lehrerin, ich stehe den ganzen Tag, ich motiviere und unterrichte Schüler und bin jetzt krebskrank, ist jetzt seit einem halben Jahr Mammakarzinom, Hormonrezeptor positiv an der Stelle, lange Chemotherapiephase, operiert auch, kommt zu uns in Behandlung. Gott sei Dank eben auch mit einem stabilen Netzwerk, Familie, gute Ärzte im Hintergrund. Und sagt, ich bin leer. Ich bin komplett leer, weil ich nicht weiß, was kann ich morgen noch, denn heute kann ich nichts. Und wir haben tatsächlich angefangen mit, wir sind spazieren gegangen. Kurze Strecken, 5 Minuten, 10 Minuten. Haben das wochenlang gemacht. Immer wieder auch anzupacken und zu sagen, was ist dieses ich müde, ich bin leer eigentlich. Das ist tatsächlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, nicht dieses ich schlafe aus, sondern da steckt eine Fatigue hinter. Eine Erkrankung, mit der ich umgehen lernen muss, zu sagen, was kann im Rahmen der Erschöpfung mein Körper heute, morgen eventuell nicht, aber übermorgen wieder. Und da langsam heranzuführen und ich weiß, dass sie jedes Mal in der Sporttasche sagt, ich hab's noch mit. Sie hat als allererstes, weil ihr Arzt gesagt hat, Bewegung ist wichtig, hat sie sich ein Theraband gekauft. Schön eingeschweißt, immer in der Sporttasche dabei. Das haben wir ganz lange auch eingeschweißt dort liegen lassen, weil wir nicht in der Lage waren, es wirklich zu benutzen. Sie hätte es nicht geschafft. Und wir haben jetzt nach 4 Monaten im Status quo eine Situation, wo sie nicht nur 15 Minuten spazieren geht, am Stück, durchgehend, zügig, sondern 20 Minuten im Einbandstand, das war wieder in der Diagnostik, im Bewegungslabor, wackelfrei vor mir steht, was wir messen können und merken, sie kann ihren Körper stabil halten, kontrolliert halten, ohne danach in einen großen Erschöpfungszustand von jetzt schaffe ich den Weg nach Hause nicht zu kommen. Und jetzt fangen wir tatsächlich an und das Theraband ist nicht mehr eingeschweißt, sondern wir haben die ersten Standübungen, leichte Mobilisationen gemacht, wo wir das Theraband mit einsetzen. Und sie sagt, ja, es dauert, weil es eben ein Auf und Ab ist an der Stelle, aber es ist ein stetiges Vorwärtsgehen und das Feedback an der Stelle ist eben nicht nur Routine, kontinuierliches Training und dranbleiben, angepasst an den Erschöpfungszustand, sondern vor allen Dingen an die Situation von, was macht mein Kopf heute? Und sie sagt, dieses Ich bin leer, damit lerne ich gerade anders zu leben. Es wird mich halt begleiten, das werde ich nicht loswerden. Aber ich kann mich viel früher und viel besser einschätzen. Und ich weiß immer noch, wie viel leer geht noch. Und was kann der Körper heute im Gegensatz zum Leer von gestern?
Das ist ja eben auch dieses Netzwerk oder dieses Zusammenspiel, wenn ich das so raushöre bei euch. Auch Julia, du sagst, ihr startet ja auch ganz früh, also schon bei der Prävention im Grunde. Wie individuell, wenn wir jetzt mal konkret auf Trainingspläne oder auf einen Trainingsplan eingehen, also wie muss so ein Trainingsplan in der Onkologie angepasst werden? Wie kann man das mal so, ja, ich weiß, es gibt viele verschiedene Erkrankungen, jeder ist anders, muss ganz individuell betrachtet werden, aber dass man mal so eine Idee kriegt, wie wird so ein Trainingsplan entwickelt, also auch vielleicht im Austausch eben zwischen Patientinnen, Patienten, die von dir kommen und die dann zur Wiebke hier ins Gettex gehen?
Also das, die Erfahrung, die ich so früher gemacht habe in meinem ärztlichen Alltag, war, die Menschen, denen ich dann ja auch durchaus mal diese Diagnose mitteilen musste, die waren dann, also das war dieses, okay, und was mache ich jetzt? Und also das war irgendwie so dieses, ja, okay, und das schauen wir uns jetzt einfach mal genau an, was wir jetzt machen. Und dann schauen wir uns erstmal an, was gibt es denn für Ressourcen? Was ist denn überhaupt da? Was müssen wir denn über, worum müssen wir uns denn kümmern? Was steht gerade an erster Stelle und so weiter und so fort? Und dann ging es erstmal darum zu gucken, okay, was haben wir für Ressourcen vor Ort? Wo können wir hinverweisen? Was können wir irgendwie in Gang bringen? Und bei dem Thema Bewegung war es dann immer, was geht denn gerade jetzt? Zu welchem Zeitpunkt befinden wir uns zum Zeitpunkt der Diagnosestellung? Befinden wir uns zum Zeitpunkt einer Therapie oder einer Nachsorge? Dann ganz, ganz typisch in der Hausarztpraxis, ne? Dann ist es ja hinterher Blutbildkontrollen und so weiter und so fort. Das heißt, die Punkte verändern sich, die Ressourcen, die da sind, sind ganz, ganz unterschiedlich. Und die Möglichkeiten sind ganz unterschiedlich. Und deswegen glaube ich, dass der Trainingsplan genauso individuell ist wie die Person, die vor mir sitzt. Also da würde ich, glaube ich, auch an dich weitergeben, weil du bist hinterher die diese Trainingspläne erstellt. Was ich den Menschen immer mit auf den Weg gegangen oder gegeben habe, ist es, wir genau für den Menschen passend schauen, was jetzt gerade notwendig ist und was geht. Und ich würde sagen, das spielt beim Thema OTT genau die gleiche Rolle.
Ja, das ist Teil unserer OTT, wo wir wirklich einen groben Trainingsplan, eine Marschrichtung auch anhand des Wunschzieles, also das, was wir mit all unseren Patienten machen, herauszuarbeiten. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Und gerade im Rahmen der onkologischen Patienten ist es oftmals wirklich einfach nur die nächsten Wochen überlegen, die Therapie schaffen und überleben. Und dann geht es gar nicht um die großen Ziele der nächsten Wanderung oder Distanz mit dem Enkel oder ähnlichem, sondern an der Stelle wirklich darum zu sagen, wir schaffen den Moment. Und so ist es jedes Mal es gibt ein neues Blutbild, wir schauen drauf, wir passen einen Trainingsplan an. Und jedes Mal, wenn die Person zum Training auftaucht, die Status Quo-Frage zu sagen, wie geht's dir heute, wie waren die letzten Tage, die Nacht, was ist dein aktueller Chemo- oder Behandlungsstatus? Und auch dann wird tagesaktuell angepasst. Und dann kann es sein, dass da heute was ganz anderes rauskommt, als es gestern noch im Trainingsplan gestanden hat. Aber genau das ist das, was es eben schaffbar macht. Und am Ende ist es wichtig, dass jedes Training und jede Bewegung mit einem Erfolg endet. Zu sagen, ich habe es geschafft. Wie klein oder wie groß auch immer diese Bewegung war, aber ich habe sie geschafft. Und ich kann sie wiederholen. Ich kann sie beim nächsten Mal wieder anpassen. Und wenn der Tag besser ist, machen wir ein paar mehr.
Ich glaube, das nimmt auch ganz vielen die Angst so ein bisschen, weil sich jetzt zu entscheiden, ich mache jetzt einen Trainingsplan, ich mache jetzt ein Training. Da gehen ja wahrscheinlich auch ganz viele Gedanken so umher, wo man sich eben fragt, ja, wie ist denn jetzt die Therapiephase? Wie belastbar bin ich denn morgen, wenn ich zum Sport soll, wenn ich ins Training soll, auf die Trainingsfläche? Die Operation, wie habe ich die überstanden? Welche Medikamente nehme ich? Und gerade wenn wir von einer Chemotherapie reden, dann darf man ja auch die Nebenwirkungen nicht unterschätzen. Das heißt, ihr würdet also auch sagen, oder speziell Wiebke, wenn ihr den Trainingsplan jetzt hier erstellt und da macht sich jetzt jemand Gedanken, der sagt, Mensch, ja, ich nehme so und so viele Tabletten, ich weiß doch gar nicht, ob ich morgen hier auf einem Bein stehen kann. Wie nimmst du dem Patienten die Angst?
Die ist relativ einfach und nicht nur ich, sondern wir haben geschulte, OTT-zertifizierte Kolleginnen, die sich intensiv mit sämtlichen Erkrankungsvarianten, Behandlungsformen und Medikamenten eben auseinandersetzen und das auch immer wieder aktuell halten, um auch in den Zusammensetzungen zu erkennen, zu sagen, was ist das, was dein Körper aus einer Behandlung herausmacht, was er aber vielleicht aus dem eigenen Mindset und Angst heraus tut und auch das zu unterscheiden und genau da abzuholen und zu sagen, lasst es uns doch gemeinsam probieren und wir schauen, was wir heute schaffen und wir notieren uns diesen Erfolg von heute und schauen, ob wir ihn morgen oder übermorgen reproduzieren können oder ob wir noch ein bisschen mehr schaffen und genau da anzusetzen und dann zu sagen, und wenn wir es nicht schaffen, haben wir aber überhaupt was getan an der Stelle und notieren einfach, es war vielleicht ein ganz schlechter Trainingstag vom Gefühl her. Aber der Körper hat trotzdem großartig statt der 5 immerhin 4 der Wiederholungen geschafft. Und dann ist auch das ein Erfolg, den wir einfach stufenweise immer wieder mitnehmen.
Jetzt sitzen wir heute natürlich in einer sehr guten Konstellation zusammen. Du als Gründerin des Getex und Julia als Ärztin, die bei der Krebsgesellschaft NRW arbeitet. Da stellt sich jetzt mir so die Frage, wie arbeiten die Sporttherapeuten und die Ärzte bei Getex und in der OTT konkret zusammen? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr beiden euch jetzt beispielsweise austauscht und die Wiebke sagt, Mensch, ich habe hier eine Patientin oder einen Patienten, der befindet sich gerade in dieser Phase. Ich schätze das so ein, der könnte jetzt ein bisschen Bewegung gebrauchen, weil es vielleicht auch mental gut tut. Wie funktioniert da so eine Planung zwischen euch?
Also wir müssen uns so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen der Zielgruppe der niedergelassenen oder der stationären Ärztin. Ich bin ja jetzt, also ich bin per se ja nicht klassisch ärztlich tätig, sondern ich bin ja, was heißt rein administrativ, aber ich leite ja einen projektbasierten Fachbereich, sodass ich sagen würde, ich kann jetzt keine klassischen Patienten zu dir überweisen, so wie es, glaube ich, eher im Alltag der Fall sein wird. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dein Ärztenetzwerk haben, die wissen, was du anbietest oder was hier angeboten wird und die werden ihre Patienten darauf hinweisen, und eine Überweisung schreiben und die Patienten kommen dann über den Weg hierhin. Ich glaube, bei uns aus der Krebsgesellschaft ist es dann auch eher so die Beratungsstellen, die das auf dem Schirm haben und die dazu auch, ich glaube, beraten und auch motivieren. Ne? Ich glaube, das einfach mal auch ins Rennen zu werfen, dass das Thema Bewegung wichtig ist und dass man sich damit auseinandersetzen sollte und wo man sich damit auseinandersetzen kann. An den unterschiedlichsten Standorten gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Mal sind die besser und mal sind die schlechter. Das ist halt einfach so in Deutschland. Ne? Wir sind hier in Düsseldorf natürlich gerade dann sehr verwöhnt.
Das denke ich mir. Da gibt es ja wirklich einiges, was getan
genau.
wird. Ne?
Aber ich glaube, so der ganz klassische Weg, wie er aus der Niederlassung oder der Klinik, ist dann per se wahrscheinlich per Überweisung, würde ich sagen.
Ja. Also der klassische Weg tatsächlich und deswegen ist die Netzwerkarbeit extrem wichtig, denn es gibt ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit an dieser Stelle auch noch. Der einfache Weg ist die Heilmittelverordnung. Krankengymnastikgerät, 6er Verordnung, dann sind wir wieder im klassischen Heilmittelbereich. Aber das ist nicht die Grundidee der OTT, sondern die OTT ist die Möglichkeit, eben onkologische Trainingstherapie mit 24 oder 36 Einheiten. Es gibt ein Konglomerat an Kostenträgern, an Krankenkassen, die dort in einem Verbund zusammenarbeiten und die onkologische Trainingstherapie eben begleiten. Gott sei Dank und ganz stark forciert natürlich durch die Uniklinik Köln, aber Uniklinik Düsseldorf dankenswerterweise ist Teil dieser OTT-Geschichte, sodass der Weg dann ist, dass wenn ich als Versicherter aus diesen Kostenträgern herauskomme, kann ich quasi direkt eine Heilmittelverordnung OTT 24 Einheiten bekommen. Der Vorteil ist, wenn ich 2-3 Mal die Woche trainieren gehe, bei einer 6er-Verordnung, sitze ich in 2 Wochen wieder beim Arzt und fange dasselbe Spiel wieder von vorne an. Und irgendwann kommt der Klassiker, der dann heißt, so jetzt haben wir aber 12 Einheiten oder 18 Einheiten und Quartal ist rum und wir müssen gucken. Und dieses, ich bin ständig wieder beim Arzt, das wollen wir dem Patienten eben nehmen. Und damit kümmern wir uns intensiv um diese OTT-Verordnung, 24 Einheiten. Ich bin für ein paar Wochen zumindest mal arztfrei, stressfrei unterwegs und kann mich mal wirklich um meinen Körper kümmern. Und im Normalfall haben wir einen engen Draht dann auch zu den Ärzten, kümmern uns um Folgeverordnungen, um weitere Wege über Reha-Sport, speziell für die Onkologie und ähnliches, um diese Patienten eben auch weiterzuführen, ohne dass wir sie immer wieder ins Wartezimmer zurückführen und sagen, du musst wieder mit dem Arzt kommunizieren. Die Kommunikation mit Berichten, mit Reportings, mit Status-Quo-Erstellungen, die machen wir an der Stelle. Und manchmal ist es sogar so eng, dass wir auch die Blutwerte auf direktem Wege bekommen, zu sagen, hier denkt dran, da ist eine Veränderung, könnt ihr das mit besprechen und dann können wir auch sofort reagieren und anpassen.
Welche Bedeutung hat denn die enge Kooperation mit der Krebsgesellschaft für die Behandlungsqualität?
Für uns sehr wichtig, denn genau das, was die Beratungsstellen eben an der Stelle machen, nicht nur den Betroffenen selber hinzuweisen, zu sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dich zu begleiten in deinem häuslichen Umfeld, in dem pflegerischen Umfeld, psycho-onkologische Begleitung, solche Geschichten, aber auch die Verwandten, Angehörige, Freunde. Und spannenderweise ist das, was wir an den Feedbacks haben, wenn Patienten hier landen, tatsächlich zu sagen, naja, in der Beratungsstelle ist meiner Frau gesagt worden. Und wir dann immer kommen und sagen, das ist großartig, weil A, wir wissen, das Netzwerk funktioniert an der Stelle. Und auf der anderen Seite, da ist ein Angehöriger, der ist schon mit auf dem Weg. Der ist also getriggert schon zu sagen, hey, wir können dich unterstützen aktiv. Und von daher gilt das Programm hier natürlich für beide, nicht nur für den betroffenen Erkrankten, zu sagen, wir machen gemeinsam die OTT und wir helfen dir ein Stück weiter. Du darfst dich gerne im Training begleiten lassen von deinem Partner, von Familienangehörigen, mach das gemeinsam hier und wir erleben den Tag mit all den Erfolgen, die wir für diesen Tag schaffen, auch gemeinsam.
Warum ist es denn so entscheidend, dieses Training nicht als, ja, ich sag mal, Sondertermin zu sehen. Ja, also viele denken sich wahrscheinlich, oh, jetzt muss ich das auch noch machen, ich habe schon so viel an der Backe. Ne? Das ist ja dann vielleicht erstmal so eine gefühlt eine zusätzliche Belastung, die man vielleicht gar nicht haben will. Aber es ist ja umso wichtiger, wahrscheinlich genau das in den ganz normalen Alltag zu integrieren, dass man es eben nicht noch als Add-on bei all dem, was ich alles machen muss, zu bekommen.
Routine. Routinen schaffen. Also in dem Tag, in dem ich keine Routinen habe, auch aus eigenem Erleben heraus, ist es, in den Tritt zu kommen und zu sagen, geht heute was? Und am Ende des Tages, ach nee, es ging nichts. Und mit dem Wissen von Routinen, ich habe einen Termin heute und den nehme ich wahr. Und den kann ich erfolgreich beenden und kann danach sagen, ich habe mich bewegt. Vielleicht nicht super, aber ich habe mich bewegt, ich habe was geschafft. Und diese Routinen zu schaffen, helfen dem Körper, durch Behandlung hindurch, nach Behandlung stabiler zu bleiben, nicht immer fitter zu werden. Es geht nicht darum, morgen wieder Weitsprünge zu machen, aber stabil zu bleiben, um einfach seinen Alltag auch wieder zu schaffen.
Wir haben gerade schon über das Umfeld, über die Familie gesprochen, über den Partner, der dann vielleicht mit die OTT macht, um eben die Frau oder den Mann zu unterstützen, wie auch immer. Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass sich natürlich Menschen, die sich in Therapie befinden, auch mal launig sind, was ihnen ja durchaus zusteht. Absolut. Man steht unter einer enormen Belastung. Medikamente, Therapien können dazu führen, dass viele davon berichten, auch zumindest zeitweise oder Angehörige so eine Wesensveränderung hat. Das ist ja wirklich, ja, um es jetzt mal salopp zu formulieren, manchmal auch echt eine Challenge für die Angehörigen. Welche Rolle oder ja, wie muss man das einordnen? Familie, Partner, Kinder, Freunde, also während dieser Trainingstherapie, welche Rolle spielen die?
Eine wesentliche. Also in der Begleitung eines Krebskranken spielen sie immens große, wichtige Rollen, fernab von der Trainingstherapie in allen Lebenslagen. Ob es die Begleitung zu einem Routinegespräch ist, zu einer neuen Anamnese, zu einer wiederkehrenden Untersuchung, gerade diese zyklischen Untersuchungen, die vorher ja auch viel, viel mit einem machen und wissen, ich habe morgen schon wieder einen Termin, es ist entscheidend, ist wieder was zurück oder nicht. Da ist es genauso entscheidend, wie auch in der Trainingstherapie einen Aufforderungsmechanismus zu haben, den wir aber nicht nur im Onkologischen kennen. Dann, wenn ich Sozialkontakte habe oder einen Trainingspartner habe, fällt es mir doch immer leichter, etwas zu tun, als wenn ich es alleine tun muss. Und dann ist es leichter für mich, die Routine zu schaffen. Dann ist es leichter, im Rahmen des Sozialkontaktes vielleicht auch mal Spaß zu haben und Motivation zu finden. Und auch leichter damit umzugehen, eben zu sagen, heute waren es eben nicht die 6, 7 Wiederholungen, sondern nur die 4 und sie trotzdem als Erfolg zu verbuchen.
Ich glaube tatsächlich, dass das tatsächlich für die Angehörigen genauso wichtig ist, ja, wie für die Betroffenen. Weil wenn ich als Angehöriger genau das begleite, was da jeden Tag passiert, dann habe ich vielleicht auch einfach einen besseren Zugang zu dem. Und das ist ja, da geht es ja um eine Beziehungsebene, die auch entsteht. Ne? Dieses auf der einen Seite für den oder die Betroffene, ich muss es nicht alleine machen, ich habe jemanden, den ich vielleicht auch zwischendurch einfach mal in den Arm nehmen kann, der mir irgendwie eine Hand reicht. Und für den Angehörigen, der sieht irgendwie, ah, okay, das passiert jetzt als nächstes und das ist jetzt der nächste Schritt oder in der Trainingstherapie, ach, das kann meine Angehörige jetzt gerade leisten und dann sehe ich das ja auch und dann kann ich das ja auch so in den Alltag hinterher, in den normalen täglichen Familienalltag integrieren, zu sehen, ja, okay, das kann ich also zutrauen, bis dahin ist es gerade irgendwie möglich oder das war irgendwie schwierig. Und ich glaube, dass es Menschen nochmal in eine ganz besondere Verbindung auch bringt und dass es für beide Seiten einen unglaublichen Mehrwert schafft, diese Wege zusammen und gemeinsam zu gehen.
Ich denke auch, dass viele wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen im familiären Umfeld gemacht haben oder mit den Eltern beispielsweise. Und wir haben ja gesagt, wir möchten dieses Thema enttabuisieren. Wir wollen darüber reden, wir möchten dazu ermutigen, eben über solche Dinge zu reden. Ich habe vor ein paar Wochen selber mal die Erfahrung gemacht, auch das kann ich mal erzählen. Ich war bei meiner Routineuntersuchung bei der Urologin, wo ich einmal im Jahr hingehe. Und da hieß es auch, Herr Slegers, da müssen wir mal genau hingucken. Ich würde Sie gern mal ins MRT schicken. Der Arzt sagt, ja, kann was sein, kann nichts sein. Ich würde Ihnen mal den nächsten Schritt empfehlen. Letztendlich, es war nichts, es war eine Entzündung. Aber da habe ich ja auch schon gemerkt, was macht das mit mir im Kopf? Und da sind wir wieder bei diesem Angstzustand, bei dieser Schockstarre, die einen erstmal komplett lähmt. Und Wiebke, wir haben ja gesagt, in diesem Podcast wollen wir da auch offen drüber reden. Du bist ja Leistungssportlerin, du hast Olympia gemacht im Kanu, aber auch du hast eine schwere Erkrankung erlebt am eigenen Körper. Wie hat das denn deinen Blick auf OTT verändert?
Ich glaube, es ist einer der Gründe, mit OTT als einer der drei Säulen hier mit in das Konzept hineinzunehmen. Ja, ich habe 2003 Mammakarzinom gehabt, ebenfalls hormonbedingt positiv und operiert und lange Chemo, lange Jahre Ruhe, um dann vor einigen Jahren, nämlich genau im Gründungsjahr, wieder zu erkranken mit einer Speiseröhrenkrebserkrankung, die sich dann aber entwickelt hat, als man findet den eigentlichen Herd nicht. Das heißt, CUP, Cancer with Unknown Position, bedeutet, der Körper ist mittlerweile metastasiert, viele schlafende Systeme, man weiß also nicht wo. Und in den letzten 4 Jahren, so alle halbe, dreiviertel Jahr, mit einem neuen Tumor, der sich meistens im Bereich der Weichteile abspielte. Wenn man so die erste Diagnose bekommt, ist das ein Schlag vor den Bug. Vor allen Dingen als Leistungssportler und als Therapeutin, die immer auf der anderen Seite steht, plötzlich ausgebremst zu werden und zu sagen, okay, und morgen? Und kann ich das hier noch weitermachen? Und baue ich das System auf? Und was mache ich mit Familie und 2 Kindern? Vielleicht aber hat mir der Leistungssport an der Stelle auch geholfen, zu sagen, so, Routine, Disziplin, neuen Fokus. Und genau dieses Setting hier im Gettix weiter aufzubauen, war für mich eine meiner Routinen und Anker, die ich schaffen konnte. Mit einem unglaublichen Team im Hintergrund, die sehr schnell einen Blick für mich entwickelt zu haben. Kann sie heute oder kann sie nicht? Wo steht sie gerade in ihrer gesundheitlichen Position und in welcher Behandlungsphase? Und sich dadurch auch einige der Therapeuten selbst auf den Weg in die Zertifizierung zum OTT-Therapeuten begeben haben und gesagt haben, wir wollen mehr darüber wissen. Und diese Routinen haben mir unglaublich geholfen. Ich erinnere mich tatsächlich dran, das ist auch einer der Gründe, warum ich TCM-Therapeutin bin. Mein damaliger Oberarzt, der mich begleitet hat, Onkologe, war gleichzeitig TCM-Mediziner. Und ich kriegte während der Chemo morgens, man roch ihn über den Gang immer schon, ein Haferbrei-Gewürzgemisch mit Ziegenmilch. Ich fand das furchtbar. Ich kann auch heute nichts mehr essen, was irgendwie nach Ziege und wenn es nur im Namen draufsteht und riecht. Ich bin aber mit den Nebenwirkungen deutlich besser klargekommen. Und ich habe mir Bewegungsroutinen geschafft, jeden Tag angepasst an das, was geht. Und dann ist es so der Sohn, der einem abends schon das Terraband über die Türgriff hängt und sagt, für dich morgen früh. Und man dann genau, wenn man morgens aufsteht, die Erinnerung hat zu sagen, ach stimmt, du könntest eigentlich, und wenn es nur 2 Minuten sind. Und ja, ich fühle mich heute eigentlich gut und stabil aufgehoben. Ich bin in einem guten medizinischen Netzwerk. Ich weiß, dass KUB palliativ besetzt ist. Ich habe aber ein gutes Palliativteam an meiner Seite auf der Stelle. Ich habe ein wahnsinnig gutes Team hier, das einen Blick für mich hat und übernehmen kann. Das heißt, auch die Verlässlichkeit von Familie, Freunde und Mitarbeiterteam, das da ist, dass wenn ich nicht kann, muss ich keine Angst haben, dass irgendwas zusammenbricht, sondern es funktioniert. Und ich werde in diesem System auch aufgefangen. Und das ist eben wahnsinnig wichtig, dass dieses Netzwerk einfach dann auch da ist. Und für mich, ja, tägliche Bewegungsroutinen. Und genau das, was ich aber dann auch an unsere Patienten weitergeben kann, zu sagen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine Idee, wie es dir heute gibt. Genau fühlen und wissen tun wir es nie, da ist jeder individuell, aber ich habe eine Idee davon. Und wenn ich heute hier stehe, dann nicht, weil ich gesagt habe, ach morgen, na übermorgen, sondern weil ich gesagt habe, heute und gucken, wie viel. Und wenn es nicht viel ist, dann ist es nicht viel. Vielleicht morgen ein Stück mehr und mir das bis heute erhalte.
Tja, aber da sieht man auch, was Bewegung oder regelmäßige Bewegung einfach mental bewirken kann. Vor allen Dingen denke ich auch mal, Julia, das wirst du ja auch aus der Beratung wissen, wenn jemand das Gefühl hat, der eigene Körper hat ihn im Stich gelassen.
Das ist einfach, das ist, glaube ich, eins der schlimmsten Gefühle, die man so haben kann, weil man ja das Vertrauen in sich selbst verliert und damit auch ein großes Stück seiner Selbstwirksamkeit. Und ich sage immer, dass gerade Bewegung die Selbstwirksamkeit unglaublich fördern kann. Also dieses, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, dieses Step by Step einfach mal gucken, okay, und jetzt habe ich wieder was geschafft und das habe ich geschafft. Das hat nicht irgendwie jemand geschafft, der neben mir gestanden hat, sondern das habe ich geschafft. Und das kann mir hinterher eigentlich Stück für Stück wieder dieses Selbstvertrauen zurückgeben und diese Selbstwirksamkeit und dieses okay, ich glaube wieder an meinen Körper. Und ja, da ist irgendwie was kaputt ist oder was nicht richtig funktioniert oder was aus dem Gleichgewicht ist. Aber das heißt nicht, dass der ganze Körper aus dem Gleichgewicht ist, sondern ich kann dafür sorgen, dass ich auch wieder ein Stück weit ins Gleichgewicht komme. Und das ist ja das Schöne an Bewegung, das wirkt ja mental, das baut ja Stress ab, das aktiviert Stoffwechselprozesse, das macht ja ganz, ganz, ganz viel Gutes in unserem Körper. Wirklich sowohl primärpräventiv, bevor irgendwas entsteht, als auch sekundär- und tertiärpräventiv. Das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig.
Welche Evidenz gibt es inzwischen für den Nutzen von Bewegung bei und nach einer Krebserkrankung?
Großartige Evidenz. Ja. Tatsächlich ist es wirklich mittlerweile sehr intensiv erforscht und es gibt ganz viele Studien, die sich damit beschäftigt haben, hat es einen positiven Einfluss auf die Rezidivrate, hat es irgendwie einen positiven Einwirkung auf das Nebenwirkungsprofil, also auf die Art und Weise, wie man Nebenwirkungen wahrnimmt oder wie die auch ausgeprägt sind. Es gab, ich weiß nicht, was letztes Jahr, diese große Challenge-Studie mit den Darmkrebspatienten, die untersucht haben, was macht denn so eine Trainingstherapie nach einer abgeschlossenen Operation und Chemo, und die haben dann sogar da Überlebensvorteile beobachten können, und das finde ich schon auch spannend. Das war übrigens eine wirklich richtig gute Studie, das war eine randomisiert kontrollierte Studie, das ist so ein bisschen das, was man normalerweise auch mit Medikamenten macht, ne? Deswegen würde ich sagen, es gibt unglaublich viel Evidenz, und was mir tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen ist, ist eine Studie, die sagt, nee, Bewegung bei Krebs ist ganz schlecht. Das ist, habe ich noch nie gelesen. Also das heißt, ich glaube, man kann da an der Stelle mit Bewegung, und ich bespreche dann tatsächlich an der Stelle auch lieber über Bewegung als über Sport, weil Sport hat oft so direkt so einen Leistungsgedanke direkt hinten dran. Das ist vielleicht für Menschen, die dann nicht aus dem sportlichen Bereich kommen, irgendwie schwierig. Aber wenn man sagt, es ist Bewegung, und Bewegung kann ja erstmal alles sein, ne? Und Bewegung ist unglaublich vielfältig. Das heißt, Bewegungsevidenz ist da.
Ja, eine unglaublich, ja, ich sag mal, offene, intime Folge. Also ich bedanke mich sehr für die für dieses tolle Gespräch. Ich bin auch emotional ein bisschen angefasst gerade, aber ich finde es ganz wichtig, dass man genau über diese Themen spricht und hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen, die uns jetzt zugehört haben, auch vielleicht den Mut packen oder schaffen, da nach vorne zu gucken oder vielleicht auch durch eure Erfahrungen so ein Stück weit besser klarkommen. Meine letzte Frage für diese Folge an euch beide gerichtet. Ihr dürft euch da sehr, sehr gerne ergänzen. Was möchtet ihr denn den Menschen sagen, die gerade in einer solchen schwierigen Situation sind und nicht wissen, ob sie sich Bewegung zutrauen dürfen?
Nicht stehen bleiben. Einfach wirklich gucken, was möglich ist. Aber ich glaube, also man kann nicht viel, also man kann eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich bewegt. Ich glaube, das ist das, was ich gerne auf den Weg mitgeben würde.
Das ist richtig. Das kann ich tatsächlich nur so unterschreiben. Es gibt kein zu wenig und es gibt kein zu viel an der Stelle. Es gibt nur ein Starten und Weitergehen. Mhm.
Ganz lieben Dank für die offenen Worte, für das tolle Gespräch mit euch beiden. Für alle, die jetzt mehr Informationen haben möchten, die können sich in den Shownotes zu dieser Episode natürlich einmal den Link zum GetEx raussuchen, wo man euch, liebe Wiebke, hier in Düsseldorf-Flingern findet und natürlich auch die Informationen zur Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen und zu Julia Kochmann. Lieben Dank für den Besuch und liebe Wiebke, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.
Ja, bis dann. Gespannt.
Vielen, vielen Dank.
GetEx, einen Tick besser, jeden Tag. Sei auch bei der nächsten Runde wieder mit am Start. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Für eine Einheit aus Körper, Geist und Prävention. Denn wo Therapie endet, fangen wir erst an. GetEx.